Helmut Krauss liest die zweite von 13 Folgen aus Joseph Conrads Roman Die Schattenlinie. Ein Spätwerk aus den Jahren 1916-17 in der Übersetzung von Ernst Wagner. Conrad, der in seiner Jugend viele Jahre als Matrose, Offizier und Kapitän zur See gefahren ist, hat darin ein persönliches Erlebnis aus dem Jahr 1888 behandelt. Damals übernahm er sein erstes Kommando als Kapitän auf einem Schiff und demgemäß sollte die Erzählung zunächst den Titel »Das erste Kommando« tragen. Der Erzähler, ein junger Mann, erster Offizier auf einem Handelsschiff, mustert in einem nicht genannten ostasiatischen Hafen auf einer Laune heraus ab und erwägt, auf einem Postschiff nach England zurückzufahren. Im Seemannsheim, wo er ein paar Tage lang auf seine Abreise wartet, lernt er einige krude Männer kennen, darunter den scheinbar überheblichen Hamilton und Kapitän Giles, einen flüchtigen Bekannten aus früheren Zeiten.
Kapitän Giles saß am Kopfende des Tisches. Ich wechselte einige Worte der Begrüßung mit ihm und setzte mich an seine linke Seite. Korpulent und von blasser Gesichtsfarbe, mit hoher Stirn, großer, glänzender Glatze und vorstehenden braunen Augen, hätte er alles andere als ein Seemann sein können. Man wäre nicht überrascht gewesen, wenn man erfahren hätte, dass er Architekt sei. So lächerlich es auch klingen mag, auf mich wirkte er wie ein Kirchenvorsteher. Er machte den Eindruck eines Mannes, von dem man gute Ratschläge erwarten konnte, moralische Aussprüche, zuweilen mit Plattitüden vermischt, die er nicht, um damit zu blenden, sondern aus ehrlicher Überzeugung vorbringt. Obgleich er in Schifffahrtskreisen sehr bekannt und geschätzt war, hatte er keine feste Anstellung. Er hatte auch kein Verlangen danach. Er hatte eine besondere, selbstständige Position. Er war Sachverständiger. Sachverständiger, wie soll ich es nennen, für schwierige Fragen der Schiffsführung. Er stand in dem Ruf, sich in den abgelegensten und unvollkommen vermessenen Teilen des Archipels besser auszukennen als irgendein Mensch auf der Erde. Sein Kopf musste ein wahres Lagerhaus von Untiefen, Standorten, Peilungen, charakteristischen Landzungen, unbekannten Küsten, von zahllosen Inseln, Einöden und sonstigen Dingen gewesen sein. Jedes Schiff zum Beispiel, das eine Reise nach Palawan oder einem in dieser Richtung gelegenen Ort machte, nahm Kapitän Giles entweder als interimistischen Schiffsführer oder als Berater des Kapitäns an Bord. Es hieß allgemein, dass er von einer großen chinesischen Reederei ein festes Gehalt für diesen Dienst erhalte. Darüber hinaus stand er immer klar, um jemand abzulösen, der eine Zeit lang an Land bleiben wollte. Und es gab keinen Reeder, der gegen eine solche Abmachung jemals Einspruch erhoben hätte, denn es schien eine feststehende Meinung im Hafen zu sein, dass Kapitän Giles so gut wie der beste Schiffsführer, wenn nicht sogar etwas besser war. In Hamiltons Augen war er jedoch ein Außenseiter. Ich glaube, dass für Hamilton die Verallgemeinerung Außenseiter auf uns alle zutraf. Trotzdem nehme ich an, dass er im Geiste dabei einige Unterschiede machte. Da ich Kapitän Giles höchstens zweimal in meinem Leben gesehen hatte, versuchte ich es gar nicht erst, mit ihm eine Unterhaltung anzuknüpfen. Aber er wusste natürlich, wer ich war. Nach einer Weile neigte er sein hohes, glänzendes Haupt mir zu und sprach mich in seiner freundlichen Art an. Ich sei wohl hier, um ein paar Tage Urlaub zu machen. Er sprach gewöhnlich sehr leise. Ich antwortete ihm etwas lauter und sagte, nein, ich hätte endgültig abgemustert. Um eine Weile ein freier Mann zu sein, bemerkte er. Ja, so kann ich mich wohl seit 11 Uhr nennen, gab ich zur Antwort. Hamilton hatte aufgehört zu essen, während wir uns unterhielten. Leise legte er Messer und Gabel hin, stand auf und murmelte etwas, von der verdammten Hitze, die einem den Appetit nimmt, und ging aus dem Zimmer. Kurz darauf hörten wir ihn die Verandastufen hinunter aus dem Hause gehen. Der Kerl sei zweifellos weggegangen, um zu versuchen, meinen Posten zu bekommen, meinte Kapitän Giles hierauf verächtlich. Der Obersteward, der bisher gegen die Wand gelehnt dastand, näherte sich mit seinem unglücklichen Boxgesicht dem Tisch und sprach uns mit seiner kläglichen Stimme an, in der Absicht, seinen ewigen Ärger mit Hamilton bei uns loszuwerden. Er habe wegen der unbezahlten Rechnungen dieses Mannes ständig Schwierigkeiten mit dem Hafenamt. Gott gebe, dass er meinen Posten bekomme. Allerdings, was könnte das bedeuten? Bestenfalls eine vorübergehende Erleichterung. Sie können sich beruhigen, sagte ich. Meinen Posten bekommt er nicht. Mein Nachfolger ist schon an Bord. Die Nachricht überraschte ihn. Und ich glaube, er machte ein etwas langes Gesicht. Kapitän Giles lachte leise vor sich hin. Wir standen beide auf und gingen hinaus auf die Veranda, den apathischen Fremden der Gesellschaft der Chinesen überlassend. Ich sah noch, wie sie einen Teller mit einer Scheibe Ananas vor ihn hinstellten und dann einige Schritte zurücktraten, um zu sehen, was nun geschehen würde. Doch das Experiment schien zu misslingen. Er blieb regungslos sitzen. Mit leiser Stimme teilte mir Kapitän Giles mit, dass der Fremde ein Offizier der Yacht eines Rajas sei, die den Hafen zum Docken angelaufen habe. Der muss letzte Nacht reichlich Erfahrung gesammelt haben, fügte er hinzu, wobei er, was mir besonders gut gefiel, vertraulich die Nase rümpfte. Kapitän Giles besaß großes Ansehen. Man schrieb ihm ungewöhnliche Erlebnisse zu und sprach von einer geheimnisvollen Tragödie in seinem Leben. Und niemand konnte irgendetwas Nachteiliges über ihn sagen. Er fuhr fort: Ich erinnere mich noch, wie er vor einigen Jahren zum ersten Male hier an Land kam. Als ob es gestern gewesen wäre. Er war ein netter Junge. Ach, diese netten Jungen. Ich musste laut lachen. Er sah mich verdutzt an, dann lachte er mit. Nein, nein, das meinte ich nicht, rief er. Ich wollte damit sagen, dass viele von Ihnen hier draußen doch ungeheuer schnell verweichlichen. Scherzhaft meinte ich, dass hieran wohl hauptsächlich die verdammte Hitze schuld sei. Doch es zeigte sich, dass Kapitän Giles' praktische Lebensweisheit tiefer war. Den Weißen werde es hier draußen im Osten so leicht gemacht. Nichts dagegen. Die Schwierigkeit bestehe nur darin, auch ein Weißer zu bleiben. Und das verständen eben einige dieser netten Jungen nicht. Er warf mir einen prüfenden Blick zu und fragte mich ohne Umschweife in einem wohlwollenden, onkelhaften Ton: Warum haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Ich wurde plötzlich wütend, denn es ist verständlich, wie sehr eine solche Frage einen Mann aufbringen kann, der selbst keine Antwort darauf weiß. Ich sagte mir, eigentlich müsste ich diesem Moralprediger über den Mund fahren, und fragte ihn laut mit herausfordernder Höflichkeit: Warum? Haben Sie vielleicht etwas dagegen? Er war so aus der Fassung geraten, dass er nur verwirrt murmeln konnte: Ich gewöhnlich. Und dann überließ er mich meinen Gedanken. Aber er wich in guter Ordnung zurück. Unter dem Schutz der spaßhaft gemeinten Bemerkung, dass auch er auf dem besten Wege sei, zu verweichlichen, denn um diese Zeit pflege er sein Mittagsschläfchen zu halten, wenn er an Land sei. Sehr schlechte Angewohnheit, sehr schlechte Angewohnheit. Die Treuherzigkeit dieses Mannes hätte selbst die Reizbarkeit eines weit jüngeren Mannes als mich besänftigt. Als er daher am nächsten Tag beim Mittagessen sich zu mir herüberbeugte und sagte, er habe meinen ehemaligen Kapitän gestern Abend getroffen und mit leiser Stimme hinzufügte, es tut ihm sehr leid, dass Sie weggegangen sind. Er hat noch nie einen Ersten gehabt, mit dem er so zufrieden gewesen ist, erwiderte ich ganz aufrichtig und ohne zu beschönigen, dass ich mich während meiner ganzen Fahrtzeit auf keinem Schiff und unter keinem Kapitän so wohl gefühlt habe wie auf dem letzten. »Na und?« murmelte er. »Haben Sie nicht gehört, Kapitän Giles, dass ich nach Hause fahren will?« »Ja«, meinte er wohlwollend, »so etwas habe ich schon des Öfteren zu hören bekommen.« »Was ist denn da schon dabei?« rief ich und dachte mir, er ist doch der stumpfsinnigste und fantasieloseste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ich weiß nicht, was ich ihm noch gesagt hätte, wenn nicht Hamilton, der sich sehr verspätet hatte, in diesem Augenblick eingetreten wäre und seinen gewohnten Platz eingenommen hätte. So murmelte ich nur undeutlich vor mich hin, jedenfalls werden Sie sehen, dass es diesmal auch geschieht. Hamilton, tadellos rasiert, nickte Kapitän Giles kurz zu, aber mich geruhte er nicht mit einem Blick zu beachten. Und als er sprach, geschah es nur, um dem Obersteward zu sagen, dass das Essen auf seinem Teller eines Gentlemans unwürdig sei. Der also Angeredete schien so unglücklich zu sein, dass er nicht einmal mehr stöhnen konnte. Stumm richtete er die Augen auf die Decke. Das war alles. Kapitän Giles und ich standen vom Tisch auf und der Fremde neben Hamilton folgte unserem Beispiel, wobei er es nur mit Mühe fertigbrachte, auf die Beine zu kommen. Der arme Kerl hatte versucht, nicht weil er hungrig war, sondern, wie ich wirklich glaube, nur um seine Selbstachtung wieder zu erlangen, etwas von diesem unwürdigen Essen in den Mund zu bekommen. Aber nachdem ihm zweimal die Gabel aus der Hand gefallen war, gab er den Versuch auf und blieb mit tief gekränkter Miene und schauderhaft verglasten Augen stillsitzen. Giles und ich hatten es beide vermieden, ihn während der Mahlzeit anzusehen. Auf der Veranda blieb er dann plötzlich stehen, um in einem sehr besorgten Ton eine längere Bemerkung an uns zu richten, von der ich nicht ein Wort verstand. Es hörte sich wie irgendeine schreckliche, unbekannte Sprache an. Aber nachdem ihm Kapitän Giles nach kurzem Nachdenken mit vertrauter Freundlichkeit erwiderte, »Ja, natürlich, da haben Sie vollkommen recht«, schien er tatsächlich sehr zufriedengestellt zu sein und ging, ziemlich aufrecht sogar, davon, um einen entfernt stehenden Liegestuhl aufzusuchen. »Was wollte er eigentlich sagen?« fragte ich angewidert. »Ich weiß nicht. Man darf mit einem solchen Menschen nicht zu hart umgehen. Der fühlt sich elend genug, darauf können Sie sich verlassen. Und morgen geht es ihm noch schlechter.« Dem Aussehen des Mannes nachzuurteilen, schien dies allerdings unmöglich. Ich hätte nur gern wissen mögen, was für merkwürdige Ausschweifungen den Mann in diesen unbeschreiblichen Zustand versetzt hatten. Kapitän Giles' wohlwollendes Wesen missfiel mir durch den merkwürdig selbstzufriedenen Ausdruck, den er bei dieser Gelegenheit zur Schau trug. Und nach einem kurzen Auflachen sagte ich, »Nun, er hat Sie ja, der sich um ihn kümmert.« Giles machte eine ablehnende Geste und setzte sich mit einer Zeitung hin. Ich tat das Gleiche. Die Zeitungen waren alt und uninteressant. Fast alle waren voll von langweiligen, eintönigen Schilderungen der Feierlichkeiten beim Regierungsjubiläum der Königin Victoria. Wir wären vermutlich bei der tropischen Wärme bald eingedöst, wäre nicht Hamiltons laute Stimme im Esszimmer ertönt. Er hatte dort sein Mittagessen beendet Die großen Doppeltüren waren gewöhnlich weit offen, und er ahnte nicht, dass unsere Stühle dicht neben ihnen standen. Man hörte ihn mit lauter Stimme hochmütig dem Obersteward antworten, der irgendeine Äußerung gemacht hatte. »Ich lasse mich zu nichts drängen. Die können froh sein, wenn sie überhaupt einen nur einigermaßen geeigneten Mann finden. Ich habe es nicht eilig.« Hierauf konnte man den Obersteward wieder laut flüstern hören, worauf Hamilton noch höhnischer fortfuhr. »Was? Dieser unbedarfte Jüngling, der sich etwas darauf einbildet, so lange erster Offizier bei Kent gewesen zu sein? Einfach lächerlich!« Giles und ich sahen uns an. Da Kent der Name meines letzten Kapitäns war, kam mir die geflüsterte Bemerkung, Kapitän Giles, er spricht von Ihnen, wie schiere Atemverschwendung vor. Offenbar hatte der Obersteward noch hartnäckiger auf seiner Sache bestanden, weil man Hamilton jetzt, wenn möglich, noch hochnäsiger und noch emphatischer sagen hörte, »Unsinn, mein lieber Mann! Man tritt doch nicht mit einem solchen krassen Außenseiter in Konkurrenz. Das hat alles viel Zeit.« Dann hörte man Schieben von Stühlen und Schritte im Nebenzimmer, begleitet von den klagenden Vorhaltungen des Oberstewards, der hinter Hamilton herlief und ihm sogar noch durch die Haustür bis zum Haupteingang auf den Fersen blieb. »Das ist ein ganz unverschämter Kerl«, bemerkte Kapitän Giles, unnötigerweise, wie mir schien. »Ganz unverschämt. Sie haben ihn doch nicht irgendwie beleidigt, wie?« »Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Wort mit ihm gesprochen«, sagte ich mürrisch. »Habe keine Ahnung, was er mit konkurrieren meint. Er hat versucht, meinen Posten zu bekommen, als ich weg war, und hat ihn nicht bekommen. Aber da kann man doch nicht von Konkurrenz sprechen.« Bedenklich wiegte Kapitän Giles sein großes, wohlwollendes Haupt hin und her. »Er hat ihn nicht bekommen«, wiederholte er sehr bedächtig. »Nein, das wäre bei Kent auch nicht möglich. Kent tut es überaus leid, dass Sie gegangen sind. Überdies bezeichnete er Sie als guten Seemann.« Ich warf die Zeitung hin, die ich noch in der Hand hielt, richtete mich auf und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Ich wollte nun endlich wissen, warum er dauernd auf diesem Thema herumreite, das doch meine ganz persönliche Angelegenheit sei. Das könne einen doch wirklich aufbringen. Kapitän Giles' Blick ruhte mit unerschütterlichem Gleichmut auf mir und brachte mich zum Schweigen. »Nichts für ungut«, murmelte er beschwichtigend, augenscheinlich bemüht, den kindischen Ärger, den er erregt hatte, zu besänftigen. Und er machte wirklich einen so harmlosen Eindruck, dass ich versuchte, mein Benehmen, so gut es ging, zu erklären. Ich sagte ihm, ich wollte nichts mehr von alledem hören, was vorbei und vergangen ist. Zu seiner Zeit sei alles gut und schön gewesen, aber jetzt, da der Fall erledigt sei, zöge ich es vor, nicht mehr davon zu sprechen und auch nicht mehr daran zu denken. Ich hätte jetzt den Entschluss gefasst, nach Hause zu fahren. Er hörte sich diese ganze Tirade mit gespannter Aufmerksamkeit an, als versuche er irgendwo in diesem Wortschwall einen falschen Ton zu entdecken. Dann richtete er sich auf und schien angestrengt über die Angelegenheit nachzudenken. »Ja, Sie sagten mir, dass Sie nach Hause fahren wollen. Haben Sie dort etwas in Aussicht?« Anstatt ihm zu sagen, dass ihn das nichts angehe, sagte ich mürrisch, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte in der Tat die unbezweifelbare Aussichtslosigkeit meiner Situation, die ich mir selbst durch die plötzliche Aufgabe einer sehr befriedigenden Anstellung geschaffen hatte, wohl bedacht. Und ich war nicht sehr erfreut darüber. Es lag mir auf der Zunge zu sagen, dass Vernunft nichts mit meiner Handlung zu tun habe und dass sie deswegen nicht das Interesse verdiene, das ihr Kapitän Giles anscheinend entgegenbringe. Aber während er jetzt einige Male an seiner kurzen Schägpfeife sog, sah er so arglos und desinteressiert aus, dass es kaum der Mühe wert schien, ihn mit der Wahrheit oder mit sarkastischen Bemerkungen vor ein Rätsel zu stellen. Dann stieß er eine Rauchwolke in die Luft und überraschte mich mit der plötzlichen Frage: Haben Sie Ihre Passage schon bezahlt? Ich war einfach überwältigt von der unverschämten Hartnäckigkeit dieses Mannes, gegen den man nicht gut grob sein konnte, und erwiderte mit übertriebener Sanftmut, dass ich das noch nicht getan hätte. Ich dächte, dazu sei auch morgen noch Zeit genug. Gerade war ich im Begriff fortzugehen, um mich seinen einfältigen, zwecklosen Zudringlichkeiten zu entziehen, als er seine Pfeife mit einer bedeutungsvollen Geste hinlegte und sich seitwärts über den Tisch zu mir beugte, so als sei ein entscheidender Augenblick gekommen. »Oh«, rief er aus, »Sie haben noch nicht bezahlt.« Geheimnisvoll senkte er die Stimme. »Nun, dann sollten Sie, glaube ich, erfahren, dass hier etwas im Gange ist.« Noch nie in meinem Leben fühlte ich mich so losgelöst von all dem Treiben an Land. Obwohl ich nun eine Zeit lang von der See wegblieb, bewahrte ich mir doch das ausgesprochene Unabhängigkeitsgefühl, das der Seemann gegenüber allem Geschehen auf der festen Erde hat. Was kümmerten mich diese Dinge? Und so sah ich auch Kapitän Giles' plötzliche Lebhaftigkeit eher mit Geringschätzung als wissbegierig an. Auf seine offenbar einen bestimmten Zweck verfolgende Frage, ob der Obersteward heute schon mit mir gesprochen habe, sagte ich, das habe er nicht getan. Und wenn er es versucht hätte, dann würde ich ihn übrigens wohl kaum dazu ermuntert haben. Mit dem Kerl wolle ich mich überhaupt nicht unterhalten. Kapitän Giles, den meine Verdrießlichkeit nicht im geringsten beeindruckte, begann nun mit unendlich wichtiger Miene eine mir völlig unbedeutend erscheinende Geschichte von einem Boten des Hafenamtes zu erzählen, die überhaupt keine Pointe hatte. Am Vormittag hatte man diesen Boten mit einem Brief in der Hand auf die Veranda kommen sehen. Der Brief steckte in einem offiziellen Umschlag des Hafenamtes. Wie es die Gewohnheit der Eingeborenen ist, hatte der Bote ihn dem ersten Weißen gezeigt, der ihm über den Weg lief. Jener Weiße war unser Freund im Liegestuhl, und der war, wie ich wusste, nicht in der Verfassung, sich für irgendwelche Dinge in der Welt noch zu interessieren. Er konnte dem Boten nur abwinken, worauf dieser weiter die Veranda entlang ging, bis er auf Kapitän Giles stieß, der durch einen merkwürdigen Zufall gerade dort war. Hier unterbrach Kapitän Giles mit einem vielsagenden Blick seine Geschichte. Der Brief, fuhr er dann fort, war an den Obersteward adressiert. Was konnte nun Kapitän Ellis, der Chef des Hafenamtes, an den Obersteward zu schreiben haben? Der Kerl ging doch sowieso jeden Morgen ins Hafenamt, um seinen Bericht abzugeben und sich Anweisungen oder sonst was zu holen. Er war kaum eine Stunde wieder zurück gewesen, als ein Bote dieses Amtes hinter ihm hergejagt kam. Was sollte das nur bedeuten? Und nun begann Kapitän Giles, Vermutungen anzustellen. Weder dies noch das konnte es sein. Und was die andere Sache beträfe, das wäre doch undenkbar. Verblüfft über all dies einfältige Gerede starrte ich Kapitän Giles an. Wenn der Mann mir nicht irgendwie sympathisch gewesen wäre, hätte ich mich jetzt beleidigt gefühlt. Aber so tat er mir bloß leid. und nur etwas auffallend Ernstes in seinem Blick hielt mich davon ab, ihm ins Gesicht zu lachen oder gelangweilt zu gähnen. Ich starrte ihn einfach an. Seine Stimme wurde noch etwas geheimnisvoller. So wie der Kerl, damit meinte er den Obersteward, das Schreiben bekommen hatte, ergriff er hastig seinen Hut und rannte aus dem Haus. Aber nicht etwa, dass er durch das Schreiben nach dem Hafenamt beordert worden wäre. Dahin ist er gar nicht gegangen. Dazu war er nicht lange genug aus dem Haus gewesen. Im Handumdrehen kam er zurückgelaufen, warf seinen Hut in die Ecke und lief stöhnend im Esszimmer umher, wobei er sich ständig vor die Stirn schlug. Alle diese aufregenden Dinge hatte Kapitän Giles beobachtet und sich seitdem darüber den Kopf zerbrochen, wie es schien. Allmählich empfand ich wirklich Mitleid mit ihm. Und in einem Ton, der so wenig wie möglich sarkastisch sein sollte, sagte ich ihm, es freue mich, dass er etwas gefunden habe, womit er die Vormittagsstunden ausfüllen könne. Mit seiner entwaffnenden Einfältigkeit machte er mich darauf aufmerksam, als ob dies von irgendwelcher Bedeutung gewesen wäre, wie sonderbar es doch war, dass er an diesem Vormittag zu Hause geblieben sei, wo er doch gewöhnlich bis zum Mittagessen die Zeit dazu benutzte, um die verschiedenen Kontore aufzusuchen, mit seinen Freunden im Hafen zusammenzutreffen und so weiter. Doch heute hatte er sich beim Aufstehen nicht ganz wohl gefühlt. Nichts von Bedeutung, nur dass er sich eben müde und abgespannt gefühlt hätte. Dies alles brachte er starren Blickes und mit solch unbeweglicher Miene vor, dass angesichts der allgemeinen Sinnlosigkeit der ganzen Unterhaltung der Eindruck leichter Geistesgestörtheit entstand. Und als er dann noch seinen Stuhl ein wenig näher rückte und mit gedämpfter Stimme noch geheimnisvoller weitersprach, fuhr es mir wie ein Blitz durch den Sinn, dass selbst der beste Ruf als Fachmann keine Garantie für einen normalen Verstand sei.
Helmut Krauss mit der zweiten Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Nach den verdächtigen Vorfällen an zwei Bundeswehrstandorten ermittelt jetzt der Staatsschutz. Verteidigungsminister Pistorius sagte dem Spiegel, er rufe zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Aus Berlin Georg Schwarte.
Wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat nach dem Sabotagealarm in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn und verdächtigen Beobachtungen am NATO-Stützpunkt Geilenkirchen angekündigt, die Absicherungspläne für militärische Einrichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls neu anzupassen. Dem Spiegel sagte der SPD-Politiker, man habe an beiden Orten schnell reagiert, Zugänge gesperrt, Kontrollen verschärft und Laboruntersuchungen veranlasst. In Köln-Wahn hatten Sicherheitskräfte ein Loch in einem Zaun entdeckt. Außerdem stellten sie abnorme Wasserwerte in der kaserneninternen Trinkwasseranlage fest. In Geilenkirchen war zwischenzeitlich eine Person für Befragungen in Gewahrsam genommen worden. Derzeit, so